Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flutlicht an. Wir sind nach einer kleinen Winterpause zurück im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie gewohnt. Als Transparenzhinweis, wie auch schon bei der letzten Folge, wir nehmen diese hier bereits Ende 2021 auf. Wir grüßen also heute quasi vom Ende dieses zweiten Corona-Jahres in die ersten Wochen 2022 rein, in der Hoffnung, dass diese ganze Nummer bis dahin eine möglichst positive Entwicklung nimmt und wir vielleicht das ein oder andere noch dazulernen. Ich habe heute wieder eine ganz wunderbare Gästin bei mir, über deren Besuch ich mich total freue, und zwar die Schiedsrichterin Riem Hussein. Hallo Riem, toll, dass du da bist.
Hallo, na? Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sag mal, bei allem, was so los ist in der Welt, kann man aber, glaube ich, also ohne Übertreibung sagen, dass 2021 beruflich ein gutes Jahr war bei dir, oder?
Ja, also wenn du jetzt nur darauf anspielst, dass es um Gesundheit geht und vielleicht die Kunden einiges gebraucht haben, dann vielleicht ja, aber wir hatten halt auch total viele Herausforderungen, die wir da bewältigen mussten, über diese Geschichte mit den Masken, über Testungen und Impfstoffvergabe, und das war schon jede Woche, du wusstest einfach gar nicht, was auf dich zukommt. Das war schon auch total anstrengend, und ich würde mir ehrlich gesagt eher die Zeiten wünschen, in denen es in Anführungsstrichen normal zugeht.
Du sprichst jetzt deinen Job in eurer Apotheke an, ne? Die du gemeinsam mit deinen Geschwistern leitest. Das ist eigentlich fast schon ein bisschen lustig zum Einstieg, weil nämlich die Frage ja wäre, was fühlt sich denn mehr als Beruf und was mehr als Berufung an, wenn du Apothekerin und Schiedsrichterin nebeneinander stellst?
Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch meinen Beruf als Apothekerin gemeint. Weil,
nee.
Weil im Schiedsrichterwesen war es im Prinzip so, dass ja die Saison eigentlich relativ normal war, mit ein paar mehr internationalen Spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten fing sie ja jetzt regulär an. Und zu Beginn des Jahres hatten wir ja dann auch noch, muss ich mal gerade überlegen, ob der Spielbetrieb da eigentlich regelmäßig war oder ob wir da eher relativ viel zu tun hatten. Ich muss gestehen, dass die Zeit so schnell vergangen ist bis heute in diesem Jahr, dass ich sagen kann, dass ich ehrlich gesagt beruflich als Apothekerin gefühlt mehr zu tun hatte als Schiedsrichterin. Von daher bin ich wahrscheinlich auch gleich nur auf die Frage eingestiegen. Aber mein Beruf ist der Job der Apothekerin. Das ist für mich ein Fulltime-Job, auch gefühlt. Ich stehe nicht auf und denke jetzt den ganzen Tag nur an Fußball, sondern ich stehe auf und denke jetzt erstmal an die Arbeit, die in der Apotheke vor mir liegt. Natürlich, wenn ich vorher ein Training hatte, dann plane ich das. Aber alles immer so um meine Arbeit als Apothekerin herum. Von daher ist das mein Hauptberuf. Und das Schiedsrichter-Dasein ist für mich immer noch ein Hobby, aber ein total professionell ausgeführtes, also professionell in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, und überhaupt im Zeitaufwand, also das nimmt sich wirklich manchmal fast gar nichts, wenn da viele Reisen dabei sind auch. Aber ich muss da wirklich immer noch eine Abstufung vornehmen, aber das Schiedsrichterwesen ist für mich natürlich auch eine Berufung, um auf dieses Wort zurückzukommen.
Wie flexibel müssen denn deine Geschwister da auch mit deinen Fußballterminen umgehen? Wie sprecht ihr das miteinander ab?
Sehr flexibel, weil die Ansetzungen sehr kurzfristig kommen. Die kommen immer so in der Regel so circa 10 Tage vorher, also unter der Woche vor dem übernächsten Wochenende, das sozusagen zu besetzen ist. Und wir müssen ja unsere Apotheker auch von Montag bis Samstag und teilweise auch sonntags besetzen. Wir Apotheker müssen dann immer anwesend sein. Das ist halt eben auch die Problematik, dass dann einer von uns immer da sein muss. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die mit mir zusammen die Apotheke führen. Und sowohl die als auch ich müssen da sehr flexibel sein, weil wir einfach dann auch immer schauen müssen, wie das so alles mit unserem Privatleben auch zu vereinbaren ist.
Ja. Um mal in die Schiedsrichterei rüber zu gehen und zurück zu dem, wo ich dich eigentlich hinlocken wollte mit dem guten Jahr. Du hast, wenn man jetzt mal die mit der aktuellsten Schlagzeile quasi das Jahr von hinten aufrollt, anzufangen, am 6. November zusammen mit Christina Biel und Katrin Rafalski als erstes rein weibliches Team im Profispiel der Männer geleitet. Mhm. Zwei Fragen dazu. Einerseits, wie stolz hat dich oder euch das gemacht? Und andererseits aber vielleicht auch, wie überfällig war das?
Stolz hat uns das sehr gemacht, weil wir erstmal sagen können, dass das Spiel sehr gut gelaufen ist. Also das war ja schon mal das Wichtigste, ne? Weil die Diskussionen darüber, ob das Sinn macht, fangen ja meistens erst da an oder dann an, wenn irgendwas schief läuft und wenn unsere Qualität angezweifelt wird. Und an dem Tag konnte man das wirklich gar nicht sagen. Also da hatten wir wirklich alle drei einen super Tag und die Teams haben das Spiel unter sich ausgemacht und wir konnten das wirklich begleiten und konnten unseren Beitrag dazu leisten, dass eben die Schiedsrichterleistung kein Thema war hinterher. Überfällig ist es natürlich auch, weil wir einfach noch nicht mal an einer Hand oder gerade mal an einer Hand abzählen können, wie viele Frauen sich gerade im Profifußball tummeln. Also das sind sozusagen nur wir drei. Bibi ist ja leider im letzten Jahr dann in den Ruhestand gegangen. Ich weiß nicht, wie man das so sagen soll. Also hat ihre aktive Karriere beendet. Und auch zu dem Zeitpunkt waren wir ja drei Frauen. Da war die Christina noch nicht dabei. Aber es hat sich halt in dieser Rolle noch nie ergeben. Also dass wir wirklich dann ein komplettes Team dann, weil ich zum Beispiel nicht mehr Assistentin bin. Also das hätte in der Konstellation einfach nicht klappen können. Ich bin nur noch Schiedsrichterin. Und ich finde es generell überfällig, wir müssten einfach mehr sein. Das ist meine Meinung. Und dann würde das sich auch viel häufiger ergeben können.
Es war ja das Spiel Havelse gegen Halle. Seid ihr oder bist du anders ins Spiel gegangen dadurch, dass schon eine andere mediale Aufmerksamkeit darauf lag oder hat dich das gar nicht beeinflusst?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die mediale Aufmerksamkeit, die kam erst hinterher, weil diese Ansetzungen ja meistens erst am Morgen des Spiels publiziert werden. Und wir haben da natürlich auch niemanden drauf aufmerksam machen wollen oder auch dürfen, weil wir ja auch sozusagen verpflichtet sind, da diese Ansetzung vertraulich zu behandeln. Und wir hatten auch keine Verwandtschaft oder sowas im Stadion. Also wir waren da wirklich unter uns. Wir kennen uns aber sehr gut. Wir fahren ja häufig auch international im Frauenbereich zusammen raus oder auch mal national, wenn es sich ergibt. Aber da wird ja meistens eher immer so wohnortnah angesetzt aus Kostengründen. Und deswegen ergibt sich das bei uns meistens nicht. Ja, und die Aufmerksamkeit kam erst hinterher. Also das war dann so, dass am selben Tag fast kaum jemand reagiert hat. Und dann so in der Folge, das Spiel war an einem Samstag, Sonntag, Montag ging es dann sozusagen eher los. Aber da war das Spiel dann auch gelaufen. Also da gab es jetzt keine Anfragen, dass wir da jetzt noch großartig irgendwo dazu Stellung nehmen sollten oder sowas. Deswegen... Ja, die Aufmerksamkeit kam hinterher und das hat sich dann aber wieder toll angefühlt, weil das Spiel so gut gelaufen ist.
Ihr gehört ja unterschiedlichen Regionalverbänden an, du dem Niedersächsischen. Ne? War das im Vorfeld denn tatsächlich auch Thema, also dass ihr eben konkret darauf auch also angesprochen und irgendwie eingestellt wurde, dass man gesagt hat, das ist jetzt eine ganz bewusste Premiere oder ist das einfach ganz normal gelaufen?
Das wurde gar nicht angesprochen, dass wir jetzt da dieses besondere Spiel haben. Das ist uns natürlich selbst auch aufgefallen, weil wir ja auch immer auf diesen Tag hingefiebert haben. Es hatte sich in dieser Saison einfach noch nicht ergeben, weil wir alle in unterschiedlichen Wettbewerben auch aktiv sind und in unterschiedlichen Funktionen. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig das ist, dann auch mal alle da auf einen Nenner zu bekommen. Das ist wirklich auch so in der sozusagen Belastungssteuerung. Wenn ich dann unter der Woche ein internationales Spiel habe, an einem Donnerstag, sagen wir mal, dann macht es auch wenig Sinn, dass ich Samstag dann wieder Schiedsrichterin in meiner höchsten Spielklasse im Männer- oder Frauenbereich bin, weil ich diese Regeneration auch einfach brauche. Und das war halt in diesem ersten halben Jahr der Saison schon so, dass da sehr viele Einsätze waren und auch sehr viele theoretische Einsätze hätten kommen können. Und wir haben einfach uns untereinander total auf diesen Moment gefreut, aber wir wurden da gar nicht mehr eingestimmt. Ich bin seit 2015 in dieser Spielklasse, habe die Havelser aus der Regionalliga Nord auch noch gekannt und Halle hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in der dritten Liga. Für mich persönlich war das ein Spiel mit zwei ganz vertrauten Assistentinnen, von deren Qualität ich total überzeugt bin, also die absolut mindestens in diese Klasse gehören. Die Katrin ist ja auch Zweitliga-Assistentin. Von daher hat die sich sogar an dem Tag noch in einer Spielklasse unterhalb ihrer Höchsten aufgehalten. Und ich hatte überhaupt keine Bedenken. Ich hatte eher die Lust und wirklich die Freude, allen zu zeigen, dass wir da einen tollen Job machen können.
Es ist ja sowieso, wenn wir heute über deine Karriere sprechen, so ein bisschen das Dilemma, das ich häufiger mit Gästen hier im Podcast habe. Einerseits möchte man den eigenen Job oder das professionelle Hobby einfach nur ganz normal ausführen. Andererseits ist eben für Frauen im Fußball das Geschlecht oftmals ja fast untrennbar eigentlich mit dem eigenen Karriereweg verbunden. Ich kenne es von mir selbst als Journalistin im Fußball und ich kenne es auch von vielen Kolleginnen, dass man für sich so einen Groove damit finden muss, ob man bereit ist, das Thema eben auch als eigenes anzunehmen und drüber zu sprechen und da auch auf Dinge aufmerksam zu machen. Wie war das denn bei dir? Gab es da so eine Entwicklung mit?
Ja, ich habe das vor, sagen wir mal, circa 15 Jahren auch alles noch ganz anders gesehen. Ich habe da ehrlich gesagt, als ich im Frauenbereich dann in der Frauenbundesliga angekommen bin, das war ja auch kurz nachdem ich meine Spielerinnenkarriere beendet habe, also das war auch alles noch so frisch und da habe ich eher noch mal so zurückgeblickt als nach vorn und habe dieses große Ganze, die Entwicklung im Frauenbereich gar nicht so überblicken können. Und in der Folge fällt es dann schon auch so ein bisschen auf, dass Frauen da wirklich, ich will nicht sagen, die werden schlechter behandelt oder sowas, aber ich habe das Gefühl, wir werden manchmal gar nicht so als förderungswürdig erachtet, weil wir vielleicht einfach so in Anführungsstrichen ausgegrenzt werden. Wir werden ja dann irgendwann heiraten, Kinder kriegen, dann ist das alles, das ganze Thema Fußball sowieso erledigt. Meistens bist du auch ein bisschen älter, wenn du in die höheren Männerklassen vorstößt, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob Schiedsrichterinnen man einfach irgendwie später anfangen oder ich habe keine Ahnung. So diese genauen Gründe kenne ich nicht. Aber dann bist du auch teilweise im Fight um die Aufstiege und sowas schon alterstechnisch im Nachteil. Oder wenn du jung bist, bist du nicht erfahren genug. Also es ist so, es gibt immer irgendwelche Erklärungen, warum man jetzt sich gegen die Frau entscheidet. Und sehr häufig ist es einfach die Perspektive, dass man uns so nachsagt, wir haben keine Perspektive oder wir sollten unsere Perspektive voll auf den Frauenbereich legen. Das finde ich grundsätzlich total unfair. Ich hatte bei mir zu meinen Anfangszeiten sehr, sehr, sehr große Förderer bei mir im Verband, also im Niedersächsischen Fußballverband und auch im Norddeutschen. Und ohne die wäre ich auch niemals so weit gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe es ja im Ländervergleich gesehen. In anderen Landesverbänden war das einfach nicht so. Und da hat man mir mal Vertrauen geschenkt in einer Herrenspielklasse. Das hätte man bei einer anderen Kollegin in einem anderen Landesverband vielleicht nicht so früh gemacht. Und so stelle ich schon fest, dass es da totale Unterschiede gibt, auch in der Verbandsführung und auch in der eigenen Denkweise. Wie steht man dem Thema Schiedsrichterinnen in hohen Spielklassen gegenüber? Wie ist da die aus eigener Sicht die Perspektive? Und ich finde, dass das tatsächlich jetzt in all den Jahren, die ich jetzt hinter mir habe, dass das nicht gleichberechtigt zugeht. Es werden wahrscheinlich die Leute, die das entscheiden, anders begründen oder anders erklären und werden sagen, das stimmt nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, auch wenn man mit den Kolleginnen, die so selbst betroffen sind, spricht, ich habe schon das Gefühl, dass das so ist. Und ja, in der Entwicklung jetzt in den letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren stelle ich schon fest, es ist jetzt, findet jetzt langsam auch wieder ein Umdenken statt. Man möchte jetzt sich auch wieder mehr auf die Frauen fokussieren und denen mehr Chancen geben. Ich meine, Bibiana hat es vorgemacht. Die hat in den höchsten Spielklassen wirklich gute, also Top-Leistungen gebracht und war da auch sehr, sehr anerkannt. Und warum sollen das denn auch nicht andere schaffen? Ich glaube, das muss jeder einsehen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du siehst, dass der Druck so ein bisschen über das Internationale kommt, ne, auf den deutschen Fußball, weil man eben schon sieht, dass auch in anderen Ländern die Entwicklung in den letzten Jahren tatsächlich eben Fahrt aufgenommen hat.
Ja, das stimmt. Du hast recht. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn du jetzt als Assistentin im Frauenbereich auf der FIFA-Liste dich für die nächste Europameisterschaft qualifizieren möchtest, musst du zumindest in der ersten und zweiten Spielklasse bei den Männern Spiele assistieren. Und okay. Da ist es jetzt erstmal Stand heute unerheblich, aus welchem Land du kommst. Und es ist einfach schwieriger, in diesen Top-5-Ländern, sagen wir mal, wozu ich Deutschland auch zähle, in die ersten zwei Männerspielklassen als Assistentin aufzusteigen. Es ist einfach, da ist einfach ein ganz großer Konkurrenzkampf. Das ist ja auch schon ein sozusagen Berufsbild. Ja, du kannst ja heutzutage schon, wenn du das Ziel hast, Bundesliga-Schiedsrichter oder FIFA-Schiedsrichter zu werden, dann kannst du ja schon wirklich auch viel Geld verdienen und damit deine Familie ernähren und auch noch was zur Seite legen, sagen wir mal, ja, was du jetzt im Frauenbereich noch nicht könntest. Und darum kämpfen halt viele Sportlerinnen und Sportler eben sich dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und da fängt es halt an, wenn du nicht in diesen Spielklassen drin bist. Deswegen haben wir jetzt mit Katrin Rafalski nur eine einzige Assistentin aus Deutschland, die in diesem EM-Kader drin ist. Und die potenziell im nächsten Jahr zur EM nach England kann. Bei mir ist es so, dass ich glücklicherweise auch noch dabei bin. Ich bin sowohl im EM-Kader als auch im WM-Kader. Also das heißt noch nicht, dass wir angesetzt und nominiert sind, sondern nur, dass wir auf dieser Liste sind, die möglicherweise dorthin fahren können. Und bei mir ist es ja in Anführungsstrichen nur die dritte Spielklasse, die ja in Deutschland eingleisiger Profifußball ist. Ja, also die dritte Liga ist ja eine, das weißt du ja genauso wie ich, das ist ja eine super interessante Liga mit tollen Spielen, mit teilweise, wenn wir es dürfen, vollen Stadien. Ne? Ja. Und das kannst du in anderen Ländern gar nicht vergleichen. Oder mit anderen Ländern, andere Länder würden da wahrscheinlich nicht mal die erste Liga so attraktiv gestalten können. Vielleicht auch, weil andere Sportarten da wichtiger sind, das weiß man ja nicht. Ne? Ich will jetzt nicht den ausländischen Fußball hier schlecht reden, darum geht es gar nicht, sondern einfach in anderen Ländern ist die erste Spielklasse im Fußball nicht so interessant wie die dritte Liga in Deutschland. Und da hast du jetzt schon diesen Druck, diesen internationalen Druck, wenn unsere Schiedsrichterinnen international auch nochmal irgendwas reißen wollen, was ja für den ganzen Verband eine tolle Sache wäre, dann müssen sie auch im Herrenbereich in höheren Spielklassen aktiv sein. Und dann musst du halt natürlich wieder diesen Spagat hinbekommen, dass du natürlich gefördert werden sollst, aber an anderer Stelle natürlich auch fair gefördert werden sollst, ohne dass man dir jetzt was schenkt, was dir gar nicht zusteht. Und das ist, glaube ich, wirklich diese große Kunst und der größte Kritikpunkt, der dann natürlich auch von Männerseite kommt.
Ja, klar. Und wenn man anfängt, gezielt zu fördern, dann wird ja gerne von den KritikerInnen auch vergessen, dass eine Förderung eben vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausgeblieben ist und dass es dann einen gewissen Nachholbedarf gibt, einfach aufgrund dessen, wie eben Fußball, wenn Frauen, egal auf dem Platz sind oder an der Pfeife oder was auch immer, dass da lange eben nicht so die Förderung betrieben wurde, wie wenn es Männer waren, umgekehrt. Also dieser Nachholbedarf, der besteht ja ohne Frage. Das ist ja genauso auch, wenn man auf den Fußball schaut. Allein dadurch, dass halt innerhalb der Verbandsstrukturen von 55 bis 70 das Spielen verboten war für Frauen, ist halt einfach eine Lücke gerissen worden. Und das lässt sich so einfach nicht aufholen, weil in den 15 Jahren natürlich in den Fußball der Männer sehr viel reingeblasen wurde.
Ja, so ist es. Also, du siehst es auch an der Champions League jetzt der Frauen, die ist ja jetzt in diesem Jahr das erste Mal angenähert an den Männerspielbetrieb mit Gruppenphase und sowas. Das gab es ja vorher gar nicht. Wie lange haben wir diese Form der Champions League schon bei den Männern gehabt? Da gibt es ja jetzt inzwischen, was weiß ich, wie viele Gruppen. Gibt es 8 Gruppen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind es auch noch mehr. Und im Frauenbereich.
Ich kann es dir sogar auswendig gar nicht sagen.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber und im Frauenbereich sind es jetzt 4 Gruppen mit 4 Teams. Und das ist dann natürlich zum einen, es ist sau interessant, weil da die Fernsehanstalten, also der Zone und YouTube, zeigen alle Spiele dieser Gruppenphase. Das ist super interessant und macht auch Spaß. Die Anstoßzeiten sind angeglichen an die Männer Champions League. Also es wird alles angeglichen, aber halt eben zig Jahre später, wie du ja eben schon gesagt hast.
Und es sind so viele Themen. Also ich finde immer, jede Person, die von sich aus erstmal sagt, Frauenfußball ist qualitativ nicht mit Männerfußball gleichzusetzen, würde ich gerne mal das Experiment durchführen, dass mal ein Spiel der Frauen mit den technischen Voraussetzungen übertragen wird, wie das bei den Spielen der Männern ganz automatisch passiert und eben umgekehrt. Mhm. Und dann mal gucken, wie viel ist tatsächlich das Spiel und wie viel ist das drumherum.
Ja, das ist so.
Aber lass uns mal auf deinen Weg in dieser vermeintlichen Männerdomäne schauen. Du hast es schon gesagt, du hast ja selber auch Fußball gespielt. Du warst Stürmerin, ne?
Genau. Das
stimmt. 2005? Sehr gut. 2005 hast du aufgehört, hast aber parallel schon gepfiffen in den letzten Jahren und hast, glaube ich, 2001 dein erstes Seminar gehabt. Was würdest du denn sagen, was warst du selbst für eine Spielerin und was war dein Verhältnis zu SchiedsrichterInnen?
Ich war am Anfang, glaube ich, eine ganz normale Spielerin, die jetzt einfach Fußball spielen wollte und da sich nie für die Schiedsrichter großartig interessiert hat. Also ich glaube, das ist so, dass so wie die meisten Spielerinnen und Spieler ticken. Nachdem ich den Schiri-Schein gemacht habe, wurde es echt richtig anstrengend mit mir. Ich war ganz unzufrieden und wusste immer alles besser und war wirklich wahrscheinlich gar nicht zu ertragen. Also ich habe jetzt nicht in jedem Spiel eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen, aber ich musste da halt immer meinen Senf dazu beitragen, was ich jetzt nicht so toll fand. Habe das auch gerne mal nach dem Spiel dann gesagt, aber alles so in sachlicher Art und Weise. Aber ich war echt ätzend. Also wenn du die Kolleginnen fragst, die mich früher gepfiffen haben, dann würden die dir allesamt sagen, dass ich eine ätzende Spielerin war.
Und aber zumindest sehr selbstkritisch dann offensichtlich.
Ja, aber ich habe ja auch für mich festgestellt, wenn jemand gut war, und dann habe ich das auch mitgeteilt. Ich war jetzt nicht grundsätzlich gegen Schiris. Das war überhaupt nicht meine Art, sondern ich habe einfach, wenn da irgendwas ungerecht zuging oder wenn man da irgendwo Geld gekriegt hat, wo es nicht hingehörte oder nicht Geld gekriegt hat, obwohl es da hingehörte, dann habe ich das halt geäußert und das musste ich dann auch rauslassen. Und mit dem Schiri-Schein dann auch wuchs in mir so ein bisschen immer mehr dieser Wille, ich will das besser machen. Ich will da jetzt einfach, also ich wollte es sowieso besser machen, deswegen habe ich überhaupt erst einen Schein gemacht. Ich wollte die Regeln verstehen und wollte es auch dann zeigen, dass ich es besser kann. Aber dann wollte ich es auch leistungstechnisch wirklich besser machen. Ich hatte jetzt nie das Ziel, eine WM zu pfeifen. Aber meine Fußballtrainerin hat das damals schon immer gesagt, du schaffst das mal irgendwann. Und aber mein Ziel war einfach nur, es irgendwann mal vielleicht diesen Schiedsrichterinnen zu zeigen oder Schiedsrichtern zu zeigen, über die ich mich so geärgert habe, dass bei mir vielleicht nicht so viel Grund gibt, sich zu ärgern. Das war jetzt erstmal so der Anspruch.
Ist ja kein schlechter Ansporn tatsächlich. Hast du dir denn als Spielerin Gedanken darum gemacht, ob Spiele von Männern oder Frauen geleitet werden oder wie da irgendwie die Verteilung oder die Chancen oder so sind, oder hast du das gar nicht so wahrgenommen?
Meinst du jetzt im Profibereich oder jetzt bei uns in den Spielklassen?
Also sowohl als auch in der Zeit, in der du selber noch gespielt hast, eben zum einen Spielleitungen, mit denen du selbst zu tun hattest, aber zum anderen vielleicht auch einfach als Konsumentin, wenn du Spiele im Fernsehen oder so gesehen hast.
Also ich muss dir sagen, ich kannte überhaupt keine Schiedsrichter aus den höheren Spielklassen. Auch als ich dann später oft so vielleicht mal männliche Schiedsrichter aus der Bundesliga getroffen bin, da wusste ich gar nicht, wer das ist. Weil ich da wirklich, also ich habe super gerne Fußball geguckt auch und Bundesliga und alles, aber für die Schiedsrichter habe ich mich gar nicht großartig interessiert. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in meinem Spielbetrieb hingegen, also da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe mich immer gefreut, wenn Frauen kamen, weil ich da das Gefühl hatte, dass die auch Lust hatten auf unsere Spiele. Ich hatte bei ganz vielen männlichen Schiris das Gefühl, dass die gar keine Lust hatten. Die sind schon mit so einer Körpersprache angekommen, dass sowieso hier falte ich hier alles mit links runter, und die hatten da auch manchmal wirklich, also wir hatten häufig dieselben Kollegen, natürlich aus der Region da, die dann, glaube ich, auch im Männerbereich eine bestimmte Spielklasse pfeifen mussten. Also ich habe damals Regionalliga gespielt. Das ist die dritthöchste Klasse im Frauenbereich gewesen. Nee, auch lange Zeit die zweithöchste sogar. Und die männlichen Kollegen mussten, glaube ich, mindestens in der Niedersachsenliga pfeifen oder in der sozusagen Verbandsliga pfeifen. Wir haben ja überregional gespielt, also auch in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Und manche hatten wirklich gar keine Lust, haben das auf die leichte Schulter genommen und haben das auch in ihrer Leistung widergespiegelt, also Arroganz oder sonst irgendwas. Ich will jetzt auch nicht das verallgemeinern, aber das ist mir schon so vorgekommen, und bei den Kolleginnen war das halt nicht so der Fall, aber da habe ich dann auch ehrlich mal über einen Fehler hinweggesehen, weil die hatten wenigstens Spaß dabei und Motivation.
Das ist schon bitter, oder? Wenn du auf dem Platz stehst und hast das Gefühl, da läuft eigentlich jemand rum, der das überhaupt nicht ernst nimmt.
Ja, das ist ganz schlimm. Also deswegen habe ich mir auch echt so innerlich geschworen, ich will zu jedem Spiel, das ich antrete, will ich, das will ich ernst nehmen und will auch zeigen, dass ich hier gerne bin und dass die Teams eine vernünftige Schiedsrichterin haben, auf die sie sich verlassen können und die das mit wirklich voller Konzentration macht. Ich bin nicht in jedem Spiel gleich gut. Also manchmal fehlt was, ja, an vielleicht Kraft, vielleicht Konzentration, aber das kann mir in einem Topspiel passieren, genauso wie in einem, wo es vielleicht von der Tabellensituation um nicht mehr so viel geht. Und es liegt manchmal gar nicht jetzt daran, an meiner Einstellung. Also meine Einstellung, die wollte ich niemals runterschrauben, weißt du, ich wollte da nie, ich möchte und heute auch immer noch nicht, ich möchte nicht dahin gehen und sagen, boah, jetzt muss ich hier, was weiß ich, was gegen irgendwen pfeifen. Das ist hier gar nicht auf meinem Niveau. Wenn es mal so weit gekommen wäre, dann ist es wirklich besser für alle, wenn ich nicht mehr Schiedsrichterin bin, aber zum Glück ist es noch nicht so weit.
Du hast ab 2006 Spiele in der ersten Bundesliga der Frauen dann gepfiffen schon, ab 2008 Spiele in der Regionalliga der Männer und ab der Saison 2015-16 dann eben auch in der dritten Liga der Männer.
Genau.
Das wurde dann medial natürlich sehr stark begleitet, weil du ja nach Bibiana Steinhaus erst die zweite Schiedsrichterin eben im professionellen Bereich der Männer dann warst. Und häufig ist der Ausdruck kometenhaft gefallen, habe ich
Oh
gesehen.
Gott.
Hast du das selber auch so empfunden? Also ich meine, es war ja, hat ja schon sicher viel Arbeit auch drin gesteckt in den 10 Jahren.
Also der Aufstieg in die dritte Liga war nicht kometenhaft. Der war schon total unerwartet, weil ich da 35 Jahre alt bin, und ich glaube, heute, suchen wir heute mal einen Drittligaschiedsrichter, der noch 35 ist. Den gibt es, glaube ich, gar nicht, weil die dritte Liga ist auch so ein bisschen diese Ausbildungsliga. Also da zeigst du jetzt, ob du den Sprung in die zweite und dann erste Liga schaffst oder nicht. Und ob du da halt mit diesem ganzen auch medialen Druck zurechtkommst, mit diesen ganzen Live-Spielen und auch eben die Spiele sind wirklich alle super eng. Also du kannst in der dritten Liga vor der Saison, es vermischt sich alles ständig. In der Hinserie ist noch jemand Herbstmeister, der kann am Ende der Saison abgestiegen sein. Das ist total, also ich finde, es ist in keiner Liga so wie in dieser. Und ich hatte schon einen kometenhaften Aufstieg, kann man wahrscheinlich sagen, wenn du andere Kolleginnen fragst, so also im Frauenbereich, weil ich wirklich innerhalb von 3, 4 Jahren von der Fußballerin zur FIFA-Schiedsrichterin gereift bin und da auch das Glück und auch das Vertrauen genießen durfte, dass die mich dort halt eben nominiert haben. Und da war es schon kometenhaft, und auch die Anfänge im Herrenbereich hatte ich dir ja gesagt, alles, was so noch auf regionaler Ebene war, da hatte ich wirklich große Förderer. Aber wenn es dann so auf den DFB-Bereich überläuft, da gehört dann auch schon mehr dazu, als dass jemand dich jetzt fördert, sondern da ist jetzt wirklich das Rennen sehr eng und das Niveau auch sehr hoch. Und sich dann eben, also dass ich da in die dritte Liga gekommen bin, war nach der Saison verdient, weil ich da leistungstechnisch wirklich auch eine super Saison hatte. Da ist wirklich alles rund gelaufen in meinen Spielen in der Regionalliga. Ich hatte einen hervorragenden Notendurchschnitt. Wir werden ja mal bewertet nach einem Spiel. Und von dem her war es verdient. Es war halt wirklich sehr spät im Vergleich zu den männlichen Kollegen.
Verdient man eigentlich bei einem Drittligaspiel der Männer mehr als bei einem Erstligaspiel der Frauen?
Ja, verdient man. Also ich muss jetzt hier, glaube ich, keine Zahlen nennen, aber ich glaube, das ist
Nein,
das
nee, nee.
Zweieinhalbfache, was du in einem Drittligaspiel
Wow.
bekommst.
Okay. Das heißt, also das spielt dann natürlich schon auch eine Rolle, ne? Also weil professionelles Hobby hin oder her, es ist ja schon auch alles mit einem sehr großen Aufwand verbunden und ist ja jetzt nicht völlig egal, was da monetär sich bewegt.
Ja, das ist so. Das ist tatsächlich ja auch dann so eine Ansetzung, ist ja der Lohn für deine Arbeit, für das ganze Training, für deine sozusagen Ansetzungsbereitschaft oder deine Verfügbarkeit ja auch. Weil wir sind ja im Prinzip, wir haben so einen Kalender, den wir führen, aber ich sag mal, bei mir sind ganz, ganz wenige Termine geblockt für irgendwas. Dass ich jetzt wirklich
Ja.
sage, ich kann da gar nicht. Und diese Verfügbarkeit, das ist ja auch etwas, was du von dir abgibst. Dieses, du kannst eigentlich nicht planen, mit deiner Familie irgendwas zu unternehmen. Also wenn es glücklich läuft, dann passt es. Aber ich kann ja jetzt auch nicht jeden Samstag sagen, ich möchte da jetzt mal irgendwie mich privat verabreden und
Ja.
mich im System dann abmelden. Das kommt halt auch nicht gut an. Das wird auch von uns erwartet, dass wir das nicht tun. Wirklich nur in Ausnahmefällen. Ich meine, wenn du verletzt bist, bist du verletzt. Ich sag jetzt mal, wenn du arbeiten musst, musst du arbeiten, aber auch schon in den ersten drei Spielklassen, da gibt es ganz viele Kollegen, die schon alles auf dieses Hobby hier ausrichten. Eben im Hinblick darauf, dass sie vielleicht dann nochmal in die zweite oder erste Liga kommen können. Und ja, da ist diese Entschädigung natürlich, die man bekommt, schon auch eine Belohnung.
Ja, wenn man davon jetzt mal weg einfach nur auf die Spielleitung schaut, du hast ja schon lange, bevor du in der dritten Liga gepfiffen hast, beispielsweise 2010 das DFB-Pokalfinale der Frauen geleitet. Du hast in den letzten Jahren auch 2017 die EM in den Niederlanden mitgemacht und 2019 die WM in Frankreich. Sind von der reinen Spielleitung her solche Partien nicht nochmal was ganz anderes als eben ein Männerspiel in der dritten Liga? Einfach, also weil die Spiele nochmal eine ganz andere Bedeutung haben? Oder wo machst du da für dich Unterschiede?
Doch, ja, die Bedeutung der Spiele ist immer ganz besonders. Also so bei der WM in Frankreich, da hatte ich ja beispielsweise ein Spiel in Paris vor 45.000 Zuschauern, das war USA gegen Chile.
Ja.
Und da war ich auch tierisch nervös vorher. Also das habe ich jetzt so rückwirkend oder rückblickend betrachtet, muss ich schon sagen, das hat mich da alles echt ganz schön geflasht, weil da war wahnsinnig viel medialer Aufriss. Das lag aber an der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Die zieht ganz massiv. Dieses Stadion war ausverkauft. Ich hatte auch meine Familie mit dabei. Also da waren mein Bruder, meine Schwester waren da. Und also jetzt nicht der Bruder, der Apotheker ist, sondern der jüngere Bruder, der ist ganz fußballbegeistert auch. mit dem habe ich damals auch meinen Schiedsrichterschein gemacht. Amir heißt der. Und der ist da halt angereist mit seiner Frau. Ja, und das war einfach ein Spiel, wo es natürlich auch erstmal um Punkte ging für dieses Turnier. So ein Turnier ist ja sowieso immer ganz komprimiert und da ist jede gelbe Karte relevant, da ist jeder Treffer relevant. Und da hast du auch wirklich nochmal so eine andere also da bist du auch ein bisschen so drauf vorbereitet. Auch von der FIFA wurden wir da wirklich ganz, ganz intensiv gebrieft. Jede Karte ist relevant. Macht das wirklich akkurat und das muss alles passen. Dann war da ja noch der Videoassistent mit im Einsatz. Und diese Spiele in so einem Turnier, die sind wirklich schon was richtig Besonderes. Und da merkt man dann auch wieder das Medieninteresse, das ist dann wahrscheinlich vergleichbar mit einem Bundesligaspiel oder mit einem Champions-League-Spiel der Männer. Und das ist dann für mich auch nicht mehr alltäglich, das muss ich ehrlich sagen.
Wie eng ist gerade bei so einem Turnier auch so der internationale Austausch unter euch Referees?
Der ist schon groß. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Trainingsgruppen dann gehabt, je nach Belastungssteuerung auch. Also hast du manchmal mit manchen Kolleginnen wirklich gar kein Training gehabt, weil das irgendwie immer gegensätzlich geplant war. Und dann ist es dann auch vom Timing, die Essenszeiten und so weiter, die sind sehr, sehr weit auseinander. Also da hat dann auch jeder vielleicht andere Vorlieben, ob er frühstückt, wann, ob er oder sie frühstückt, wann sie frühstückt. Und der Austausch, wenn es denn möglich ist, ist wirklich eng. Wir lernen noch viel voneinander, auch so von den jeweiligen Spielleitungen. Die werden ja auch aufgearbeitet in der großen Gruppe. Interessant war jetzt natürlich auch der Austausch mit den Videoassistenten. Die waren ja allesamt männlich. Und ja. Auch so, was die so von ihren Turnieren, Männer-WM, Männer-Europameisterschaft und so weiter, was die da alles noch so mit einfließen lassen konnten, das ist schon wirklich ganz, ganz interessant.
Der Hintergrund mit den VARs war tatsächlich, dass das eben in den Frauenligen zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeübt war, ne? Also dass man gesagt hat, man nimmt da Kollegen, die das tatsächlich eben schon länger begleiten.
Genau, und dieses Turnier ist halt von der ja, Reichweite und auch vom Medieninteresse wirklich vergleichbar mit einer Männerweltmeisterschaft. Und das musst du ja dann auch erstmal in dieser Rolle Videoassistentin, ja, das können wir alles lernen, aber man muss das natürlich auch mal auf einer größeren Bühne schon durchgeführt haben. Und es war ja für uns als Schiedsrichterin schon eine wahnsinnig aufwendige Ausbildung, erstmal mit Videoassistenten zu pfeifen. Also das ist ja auch wieder eine andere Art des Pfeifens. Bestimmte Entscheidungen zu verzögern, auch die Assistentinnen mussten, das kennen wir ja aus der Bundesliga, mal mit dem Fahnenzeichen warten, damit man die Szene nicht, so wie es immer so schön heißt, tot macht, bevor der Ball im Tor liegt und dann gibt's kein Zurück mehr. Und das ist einfach auch ein Umdenken und das muss natürlich in Fleisch und Blut übergehen. Und genauso lange Zeit braucht das sicherlich auch, um diese Rolle des Videoassistenten oder der Videoassistentin dann wirklich gut auch durchzuführen. Mhm. Und das Ziel ist es bei der nächsten WM, dass wir da vielleicht ja komplett mit weiblichen Videoassistenten arbeiten können. Aber für die Europameisterschaft im nächsten Jahr hat man schon angekündigt, auch wieder auf Männer zurückzugreifen.
Okay.
Und ich meine, da liegen 3 Jahre dazwischen. Also selbst in diesen 3 Jahren ist es nicht gelungen, dass man da das Vertrauen gewonnen hat von der UEFA-Seite, dass man sagen kann, man setzt jetzt nur auf Frauen.
Und das, obwohl man ja quasi ein Jahr eben extra hat, dadurch, dass das Turnier verschoben wurde, ne? Also
genau,
wegen
richtig,
der Corona-bedingten Verschiebung
des
Männerturniers wurde ja dann. Genau, es wäre eigentlich dieses Jahr schon gewesen.
Genau, wir wären dieses Jahr schon dran gewesen. Ja, das ist richtig. Das ist, aber natürlich auch in diesem Jahr der Verschiebung hattest du ja keinen richtigen Spielbetrieb, in dem du hättest üben können. Und das große Problem ist, dass wir halt auch nicht zusammenfinden konnten. Also wir hatten dann Spiele, aber wir hatten eigentlich keine Seminare. Jetzt mit der Olympiade, da ging es dann wieder los. Da war ja auch noch Bibiana im Einsatz als Videoassistentin. Ja. Also das wäre jetzt auch eine, die hättest du wirklich blind in jedes Turnier mitnehmen können und die hätte ihren Job wirklich gut gemacht. Aber Bibi ist halt die einzige Frau gewesen, bin ich jetzt der Meinung, die bei diesem Turnier da auch eingesetzt wurde. Und jetzt hatten sie aber schon wieder Seminare. In Katar hat ein Seminar stattgefunden, wo jetzt dann auch die neuen Kandidatinnen das Pfeifen mit Videoassistenten erlernen oder halt üben. Und da hat man dann auf vornehmlich weibliche Videoassistenten zurückgegriffen. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall, und der Plan, denke ich, ist, dass man das komplett weiblich besetzt. Und jetzt müssen eben dann auch diese ganzen Maßnahmen stattfinden dürfen.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was sich bis zur WM da noch tut. Ich habe das jetzt im Vorfeld nicht abgefragt, aber ich würde mal vermuten, ein Höhepunkt des Jahres 2021 war für dich vermutlich, dass du das Finale der Champions League zwischen Chelsea und Barcelona in Göteborg geleitet hast, zusammen mit Katrina Rafalski, pardon, und der Österreicherin Sarah Telek. Wann habt ihr denn davon erfahren und wie lief die Vorbereitung und wie hast du auch das Spiel wahrgenommen?
Ja, es war ein Highlight, auch eines der größten Highlights meiner Karriere wahrscheinlich. Wir haben direkt nachdem die Halbfinals gespielt waren, und da war ja Bayern München zum Beispiel noch im Rennen und
Ja.
ist ja auch jetzt, wenn ich das aus Fußballfansicht sagen kann, leider knapp ausgeschieden gegen Chelsea. Und das ist ja dann so der Moment, wo die UEFA dann guckt, wen können wir jetzt eigentlich ansetzen? Und ja, jetzt hatten wir seit ganz langer Zeit mal wieder ein Spiel ohne deutsche Beteiligung, aber auch ohne französische Beteiligung. Dann war jetzt nur die Frage wahrscheinlich erstmal, wer von den Schiedsrichterinnen, die jetzt schon länger auf dem Niveau dabei sind, wen kannst du nehmen? Rim Hussein oder auch Stephanie Frappard, die hat es auch noch nicht gepfiffen, weil die wirklich auch immer Pech hat, weil die französischen Teams so stark sind. Ja, dann ist also an dem Tag nach dem Halbfinale, ich glaube, es war ein Montag, also es war auf jeden Fall unter der Woche, ich war nämlich in der Apotheke, und da hat dann der UEFA-Schiedsrichter Verantwortliche, der heißt Roberto Rossetti, der kommt aus Italien, der hat bei mir so per Videocall angerufen und mir das eben mitgeteilt und hat mir auch gesagt, wie sie planen, halt das Team zusammenzusetzen, ob das auch so für mich in Ordnung ist. Und da war ich natürlich auch einverstanden mit den beiden Videoassistenten, also mit dem Bastian Dankert habe ich zum Beispiel auch schon bei der WM zusammengearbeitet, und auch diese ganze Ausbildung im Vorfeld, da haben wir eigentlich alle Spiele zusammen gemacht und alle Trainingsmaßnahmen. Da war ich wirklich sehr glücklich so mit dieser Wahl. Und dann wurden wir da mehr oder weniger dann, ich glaube, es waren vielleicht maximal 2 Wochen vor diesem Endspiel darüber informiert. Also viel länger war es nicht, vielleicht auch nur 10 Tage. Leider ein Spiel ohne Zuschauer. Das war wirklich das Einzige, was an diesem Tag schade war. Aber ansonsten kann ich mich immer noch total darüber freuen, wenn ich an diesen Tag zurückdenke.
Was ich total schön fand, wenn man zu dem Spiel und zu deiner Spielleitung googelt, dann findet man aus deinem Verband eben durchaus den einen oder anderen Artikel, wo sehr, sehr deutlich ist, wie stolz und wie happy die alle darüber waren, dass du eben dieses Spiel geleitet hast. Du hast das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du in dieser Verbandsrolle immer das Gefühl hattest oder häufig das Gefühl hattest, dass du da durchaus auch gefördert wirst und dass der Verband da vielleicht auch, ja, also jetzt mal in meinen Worten gesprochen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr macht als andere. Bei der Diskussion um Schiedsrichterinnen im Fußball der Männer wiederum wird ja immer gerne darauf verwiesen, das Geschlecht dürfe keine Rolle spielen und es gehe nur um Leistung. Das war auch ein sehr großes Thema, als du damals nach Bibiana Steinhaus eben als Zweite berufen wurdest, auch in der Berichterstattung, auch in der Aussagen eben der Verantwortlichen im Verband. Und das ist schon so, also ich kann es für mich sagen, ich nehme den Leuten, die das so sagen, durchaus ab, dass sie das glauben. Die Frage ist ja aber trotzdem, hat das was mit ihrer Sichtweise zu tun? Und die Frage, die ich an dich hätte, wäre, glaubst du, dass es nicht letztlich so ist, wir haben das ja ein bisschen vorhin schon angesprochen, dass Frauen in diesem Verfahren nach wie vor einfach zu wenig ins Blickfeld genommen werden? Also dass ein Schiedsrichter, ein männlicher Schiedsrichter einfach automatischer auffällt oder automatischer mitgedacht wird, wenn es da um den nächsten Schritt geht, als eben eine weibliche Kollegin?
Ja, sicher. Und was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist, dass es schwierig ist, dass wir, sagen wir jetzt mal, physisch an die Männer herankommen, sagen wir die Sprintzeiten oder alles, was so messbar ist. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich bin nicht so schnell wie so ein 25-jähriger junger Schiedsrichter. Das ist einfach so. Ich meine, jetzt sowieso nicht mehr, aber ich war es auch vor 10 Jahren nicht. Und wenn das halt auch immer alles eine Rolle spielt, dann ist es klar, dann findet man schnell Abstriche, um zu sagen, wir trauen das der Frau jetzt nicht zu. Und das ist es, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Viele trauen es uns einfach auch gar nicht zu. Das ist vielleicht gar nicht diese innere Einstellung gegen Frauen, sondern dieser Gedanke, wir gehen auf Nummer sicher, weil wir uns nicht blamieren wollen oder weil wir Angst haben, warum auch immer, wenn es mal eine Jahrhundertfehlentscheidung einer Schiedsrichterin gab, dann ist das eine Jahrhundertfehlentscheidung aller Schiedsrichterinnen. Und dann ist das so, wird das total pauschalisiert. Wenn eine Videoassistentenentscheidung falsch ist, dann sind alle Videoassistenten das Problem. Und dann ist es immer alles, das merkst du ja, das ist ja dann immer alles gleich ein grundsätzliches Problem. Und wir sind halt nicht viele Frauen und auch nicht viele Frauen in höheren Spielklassen, wo das jetzt auch medial eine Rolle spielt. Aber wenn dann da mal eine dabei ist, die mal einen schlechten Tag hat, dann wird es halt eben verallgemeinert. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass du dann schnell den Stempel aufgedrückt bekommst, dass du nicht in der Lage bist, in höheren Spielklassen zu bestehen. Also uns werden weniger Fehler verziehen, generell. Und das Vertrauen ist nicht da. Und ich glaube halt auch trotzdem, dass Männer oft unter sich bleiben wollen. Also dass viele uns da vielleicht auch gar nicht brauchen und unbedingt dabei haben möchten. Die Männer nehmen ja meistens ihre Frauen nicht mit ins Stadion, weißt du? Also vielleicht schon allein in dieser Sichtweise, in dieser Gedankenweise. Und wenn dann da noch eine an der Seitenlinie rumturnt oder auf dem Spielfeld, dann ist schon das ganze Fußball-Event für manche verdorben. Das ist wirklich traurig, sage ich mit einem, sagen wir mal, mit etwas Augenzwinkern, aber da ist sicherlich auch viel Wahrheit dabei.
Ja, ich glaube, dass das definitiv so ist. Also ich sortiere für mich immer auch so ein bisschen, wenn ich Zuschriften bekomme zu meiner Arbeit und einer von den Mails tatsächlich von jemandem unter Klarnamen damals sogar, wo ich genau das auch mal wieder bestätigt gesehen habe, war, dass mir jemand schrieb, nach einem Fernsehauftritt in einem Fußballtalk, er müsse sich zu Hause schon den ganzen Tag das Gequatsche seiner Frau anhören. Und wenn es dann um Fußball geht, dann braucht er nicht auch noch weibliche Stimmen.
Ja, das ist.
Man sich so denkt, ja gut, aber das ist ja dann dein Problem. Also ich meine, das ist ja.
Nein, ich weiß noch, zu meiner Anfangszeit im höheren Männerspielbetrieb als Schiedsrichterin hatten wir auch mal so ein Spiel, das so ein bisschen begleitet wurde. Ich glaube, von NDR. Das war damals ein Spiel in der Oberliga, also das war, glaube ich, die fünfthöchste Klasse. Und da waren wir drei Schiedsrichterinnen auch. Also ich war die Schiedsrichterin und ich hatte zwei Assistentinnen und die Beobachterin war auch eine Frau. Und das hat dann der NDR so ein bisschen aufgezogen und dann so einen kleinen Bericht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Format das dann kam. Aber halt fürs Fernsehen. Und da hast du dann, wir haben halt dieses Spiel gepfiffen, das lief ähnlich gut wie das in Havel, ja, also dass wir wirklich kein Thema waren. Und dann wurde irgendein Zuschauer gefragt, wie er denn so die Schiri-Leistung fand. Und damals habe ich das gar nicht so, also diese Aussage gar nicht so eingeordnet, aber wenn ich da heute drüber nachdenke, hat er gesagt, ja, so für eine Frau hat sie das ganz gut gemacht. Also das war seine Aussage. Und das war halt so eine Aussage, die im Fernsehen auch gezeigt wurde und wo sich wahrscheinlich 90% der Zuschauer so dachten, ja, für eine Frau hat sie das ganz gut gemacht, toll. Aber ich meine, wie kann man eigentlich sowas denken? Also das ist, mit was für einem Frauenbild oder Schiedsrichterinnenbild ist er denn in dieses Spiel gegangen als neutraler Zuschauer? Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das war so ein Ultra, das war so ein älterer Herr. Naja, und das ist jetzt 15, 20 Jahre her. Na gut, 20 vielleicht nicht. Ich glaube, wir sind aber heute noch nicht so viel weiter.
Nee, an vielen Stellen glaube ich tatsächlich leider nicht. Würdest du denn sagen, hast du oder kennst du es auch von Kolleginnen, dass es auch mal ja tatsächlich sexistische Anfeindungen oder so richtig dumme Sprüche gibt? Oder ist das was, was entweder nicht passiert oder was man auf dem Platz vielleicht auch gar nicht so mitbekommt?
Also doch, das gibt es. Ich kann jetzt aber gar kein direktes Beispiel nennen. Also es gibt ganz viel in Social Media, auch Facebook und Instagram, da kommt ganz, ganz viel. Ich muss dir auch sagen, ich muss diese Accounts auch geschlossen halten, weil da gibt es dann teilweise zu irgendwelchen Sachen, die ich mal vor zig Jahren gepostet habe, dann irgendwo jemanden, der dann meint, er müsste sich über das Spiel des letzten Wochenendes und über meine Schiedsrichterleistung auslassen in einem auf einem Niveau. Ich meine, das geht Spielerinnen und Spielern wahrscheinlich auch so, dass sie nicht nur Lob ernten. Und dass sie sich in Social Media dann auch solchen Anfeindungen da aussetzen lassen müssen. Aber ich sag dir wirklich, ich habe da keine Lust drauf. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, weiß ich das selbst und ich mache das nicht absichtlich und ich arbeite das auf. Aber mich dann davon anonymen Menschen beleidigen zu lassen und auch sexistisch, ja, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das verdirbt mir mein Hobby und den Spaß an der Sache. Aber ich weiß, dass es anderen Kolleginnen auch so geht. Und naja, gut, jetzt auf dem Fußballplatz sind ja auch schon Dinge gewesen in den letzten ein, zwei Jahren. Da gab es ja auch, glaube ich, irgendeine Gerichtsverhandlung gegen irgendeine Aussage von einem Trainer. Also das wirst du vielleicht auch noch wirst dich auch noch dran erinnern. Aber ich habe da jetzt gerade, ich kann das nicht eins zu eins zitieren und auch jetzt nicht mehr genau sagen, wie das war. Aber es gibt es natürlich. Und ich glaube, dass man total oft weghört auch bei Sachen, die man wahrscheinlich richtig groß aufbauschen könnte und die wahrscheinlich auch der Person, die das sagt, für die das nicht so gut wäre. Aber oft denkt man sich, dieses Sprichwort der Klügere oder die Klügere gibt nach, ne? Und vielleicht müssten wir einfach mal aufhören, immer nachzugeben und müssten das jetzt einfach dann noch mal häufiger und jeder kleinste Spruch, den müsste man wahrscheinlich mal melden. Aber dann bist du ja manchmal nur noch am Melden, das will man ja auch nicht.
Ja, das ist leider so. Ich finde, der ganz große Unterschied ist ja tatsächlich, also nicht nur, ob jemand in einem angemessenen Ton kritisiert, was ja häufig im Fußball, muss man sagen, leider generell schon nicht passiert, sondern dass da sehr schnell Grenzen zur Beleidigung überschritten sind. Und dann finde ich, ist es eben immer ein Unterschied, ob ein Fehler kritisiert wird oder ob der Fehler dann automatisch wieder mit dem Geschlecht verknüpft wird. Also weil die Leute, die auf der einen Seite sagen, geht doch immer nur um Leistung und hat doch nichts zu tun mit Mann oder Frau, empfinde ich zumindest so, sind diejenigen, die dann sehr schnell dabei sind, wenn sie einen Fehler bei einer Frau wahrzunehmen glauben, den eben ausschließlich daran festzumachen, dass es sich um eine Frau handelt. Und das ist so ein Widerspruch, den die Leute irgendwie in ihrem eigenen Kopf offensichtlich nicht aufgelöst bekommen.
Aber den habe ich ja auch in meinem Kopf. Ich habe ja in meinem Kopf gehabt, als wir drei Frauen dieses Drittligaspiel hatten, lasst uns das heute vernünftig machen, weil sonst sind es wieder alle Schiedsrichterinnen. Und dann sind wir alle nicht in der Lage, in dieser Klasse zu bestehen. Und wir gehen ja da auch schon so rein, weil wir ja wissen, dass jeder so, also nicht jeder, nicht falsch verstehen, aber dass viele einfach so denken.
Ist ja auch eine große Last, oder? Die man dann ein Stück weit trägt, dass man in so einer Situation immer das Gefühl hat, man ist jetzt für alle anderen, die diesen Weg gehen wollen, ein Stück weit mitverantwortlich, weil eben diese Pauschalisierungen so passieren.
Ja, aber das lasse ich nicht an mich ran. Ich bin ja auch am Ende, und das vertrete ich auch, kann ich nur meine Leistung ändern. Ich kann nur das, was ich tue, beeinflussen. Und ich kann auch nicht die Leute, die entscheiden, dass jemand aufsteigen darf in eine höhere Männerspielklasse, die kann ich ja nur von meiner Arbeit überzeugen. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass sie dann meinen, dass das allgemeingültig ist, auch für andere Kolleginnen. Da wird ja dann auch wieder genau individuell geguckt, ob das dann in einem anderen Fall auch gut funktioniert. Von daher lasse ich das überhaupt nicht an mich ran. Und fände es auch unfair, wenn das alles nur von mir abhängen würde. Deswegen lasse ich das, also das will ich gar nicht. Das würde mich wahrscheinlich verrückt machen, wie du ja jetzt auch meinst. Aber ich kann das wirklich ganz gut von mir fernhalten.
Das ist auf jeden Fall total positiv. Hast du denn für dich das Gefühl, vielleicht auch nach deiner Zeit, in der du selber Spiele leitest, dass die Förderung von Frauen in dem Bereich was ist, wo du dich einbringen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also ich gucke mir total gerne Spiele an und schaue, was Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter optimieren können, so wie so ein Beobachter oder eine Beobachterin das ja auch tut oder so ein Coach. Und das könnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen, sowas zu machen, jetzt wirklich am lebenden Beispiel zu arbeiten, an der Spielleitung so zu optimieren. Das könnte ich mir, glaube ich, richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so die von Grund auf so die der Typ Funktionärin, so mit so politischen Denkweisen und Diplomatie und so weiter. Da tue ich mich manchmal schwer. Sollte auch vielleicht manchmal einfach erstmal nachdenken, bevor ich irgendwas sage, oder das weiß ich auch, dass ich manchmal echt impulsiv bin, vielleicht nochmal besser in der Nacht drüber schlafe, aber ausschließen möchte ich gar nichts. Also wenn ich da irgendwo gebraucht werde und es gibt da eine Aufgabe, die mich vielleicht auch reizt und die auch auf mich gut passt, dann wäre ich auf jeden Fall zu einem da auch oder für alles offen.
Ich glaube ja, dass dieses Impulsive vielleicht gar nicht schlecht ist. Also vielleicht ist es ja sogar manchmal so überspitzt gesagt Teil des Frauenproblems, eben immer so furchtbar diplomatisch zu sein. Vielleicht müsste man öfter mal einfach auch auf den Tisch schauen. Also für die Männer scheint das ja auch zu funktionieren.
Ja, aber ich bin trotzdem auch sehr selbstkritisch und sage hinterher nicht, wie toll ich doch alles gemacht habe und guck doch mal, wie super das war und wie super jenes war, sondern schon auch, Mensch, was hätte ich denn heute noch besser machen können? Ist auch eine Typfrage, vielleicht auch eine Typfrau-Frage. Aber klar, so diese Impulsivität, die gehört auch zu mir und die lebe ich auch manchmal auf dem Platz aus. Versuche natürlich, mich nicht emotionalisieren zu lassen von bestimmten Situationen, von bestimmten Spielerinnen und Spielern. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich da immer so ganz durchdacht durch die Welt ginge und immer erst aufpasse und immer erst warte und nie eine Reaktion zeigen dürfte, weil bei mir kann man auch total viel vom Gesicht ablesen. Also Freundinnen, Freunde, meine Geschwister, die mich halt einfach gut kennen, die sehen, wenn die mich im Fernsehen sehen und ich ein Spiel pfeife, die sehen genau, was in mir vorgeht. Und ja, wenn das, also ich weiß nicht, wüsste nicht, ob du das jetzt erkennen würdest, wenn du da jetzt so wirklich ganz neutral ins Spiel guckst, ohne dass du jetzt eine nähere Beziehung zu mir hättest und mich jetzt nicht schon häufig erlebt hättest, dann würdest du wahrscheinlich gar nichts merken, aber ich bin da wirklich anfällig für.
Ich kenne das Thema tatsächlich von mir selbst.
Okay.
Ich hatte früher in der Ausbildung mal jemanden in der journalistischen Ausbildung, der zu mir sagte, Mara, du musst dein Gesicht in den Griff kriegen. Es erzählt auch, wenn du schweigst.
Schön.
Ja, vielleicht ist das dann einfach so der Weg, ne? Wenn man nicht immer sofort krähen möchte, dann arbeiten es halt die Gesichtsmuskeln aus.
Ja, aber das ist ja auch, finde ich, das macht ja die unterschiedlichen Typen auch aus und damit bist du ja auch ein Typ, ohne dass ich das jetzt aufs Geschlecht beziehen will, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Und das mag ich, eigentlich ja. Mag ich das ja auch an mir, aber es ist wirklich hilfreich, wenn man das manchmal ein bisschen im Griff hätte.
Was mich noch interessieren würde, auch hinsichtlich Reaktionen, jetzt mal weg vom Fußballfeld, wie ist das eigentlich, wenn du in der Apotheke, die haben wir ja vorhin schon angesprochen, arbeitest und da die KundInnen reinkommen und du hast vielleicht am Tag vorher ein Spiel gepfiffen, warst im Fernsehen zu sehen und so. Ist das bei euch in der Apotheke ein häufiges Gesprächsthema? Wirst du darauf angesprochen?
Also ich glaube, die häufigste Frage, die ich wirklich gestellt bekomme, ist, na, heute gar nicht auf dem Fußballplatz. Das kann Montag um 8 sein. Das kann Freitag sein um 19 Uhr, wo auch Fußball gespielt wird. Das kann sein, wenn gerade die Männer-WM läuft. Sind sie gar nicht in... Und dann wird halt eben dieser Spielort genannt. Dann auch, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft spielt, pfeifen sie heute gar nicht die Frauen. Also es ist wirklich in den absurdesten Momenten, wo man auch rein logisch gar nicht Teil dieser Sache sein könnte, wird gefragt, wie kann es denn sein, dass ich jetzt gerade hier in der Apotheke stehe. Also ich werde da wahrscheinlich wirklich total drauf reduziert, was aber schön ist, weil ich daran merke, wie viele Leute auch mitfiebern. Ich habe total viele Kundinnen, Kunden, die auch richtig so Fans sind, also manchmal auch so Autogrammanfragen. Und ich fühle mich auch in dieser Stadt, in der ich hier wohne. Das ist ja so eine kleine Stadt, also lass es 25.000 Einwohner sein. Ich fühle mich da total wohl, weil mich kennt im Prinzip fast jeder oder jede. Aber ich werde auch in Ruhe gelassen. So, wenn ich jetzt trainiere, also das kriegen ja auch viele mit. Das ist jetzt nicht so, dass ich da ja. Also dann damit rechnen muss, dass da irgendjemand kommt und jetzt großartig Autogrammwünsche hätte. Soweit ist es leider noch nicht gekommen. Oder zum Glück. Aber genau das, was du sagst, also ich bin in der Apotheke, unterhalte ich mich ganz, ganz viel über Fußball, auch natürlich über Fehlentscheidungen der Kolleginnen und Kollegen. Da muss ich natürlich auch immer meine Sichtweise zu beitragen oder das auch manchmal erklären, wieso war das denn jetzt so und so und so. Und ich glaube, ich kann da auch echt ganz schön viel zur Aufklärung beitragen. Mit manchen spreche ich auch lieber nicht darüber, weil das keinen Sinn macht. Thema Vereinsbrille. Aber sonst merke ich einfach, dass ich echt richtig viele interessierte Anhängerinnen und Anhänger habe. Also da bin ich total stolz drauf.
Das ist auch wirklich sehr schön. Und was man so mitbekommt, wie viele Geschwister seid ihr? Vier?
Also wir sind fünf und drei halt in
Fünf?
der Apotheke tätig.
Und dein jüngerer Bruder, hast du schon gesagt, der hat auch einen Schiedsrichterschein gemacht, ne?
Genau, aber der hat
Und
relativ schnell wieder aufgehört. Wir hatten, glaube ich, ein Spiel zusammen, wo wir beide assistiert haben bei einem Schiri, aber der hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr darauf.
aber deine Familie hat das auch immer mitgetragen mit dem Fußball?
Meine Familie hat immer mitgetragen, was ich machen wollte. Also das ist so, erst war, also meine Mutter war überhaupt nicht begeistert davon, dass ich Fußball spielen wollte, mein Vater schon. Der hat das dann durchgesetzt. Dann habe ich so mit Leistung überzeugt. Dann haben sie gemerkt, wow, die kann das. Die macht uns stolz, in Anführungsstrichen. Und dann war das super. Und dann Schiri-Thema, da waren sie sehr, sehr traurig, dass ich mit dem Spielen aufgehört habe und wollten das eigentlich
Okay.
auch nicht so gern. Und dann habe ich aber da total die tollen Sachen erlebt. Und wenn meine Eltern dann auch mal mitkommen und das mitbekommen, wir haben zum Beispiel bei einem meiner ersten Frauen-Bundesligaspiele hatte ich sie dann dabei und das war in Frankfurt, am Brentanobad. Total die gute Stimmung zu der Zeit, ne? Birgit Prinz hat noch gespielt und so weiter.
Ja.
Und da, das weißt du ja vielleicht auch, ich glaube, du wohnst ja da auch in der Nähe, ne? Ja,
Genau, ja.
und das waren einfach super Spiele beim ersten FFC Frankfurt zu der Zeit noch.
Ja.
Und dann haben sie halt auch gemerkt, was das für ein tolles Hobby ist, was ich da jetzt erlebe. Das hätte ich als Spielerin gar nicht geschafft. Und wenn ich dann so in die Augen meiner Familie gucke, was die, wie die genossen haben, da in Paris im Stadion zu sein und dieses Spiel anzugucken, dann, daran merke ich eigentlich, wie toll das ist, was ich mache.
Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich ausgerechnet einen Frosch im Hals. Das ist wahrscheinlich von deiner wunderschönen Geschichte
Ich
gerade. Ich
dachte
finde
von
das.
der, dass ich immer über die Apotheke rede, wenn ich über Fußball reden soll.
Nein, gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das schon auch gut zu wissen, oder? Dass also dass die Apotheke quasi auf dich wartet, wenn du irgendwann entschließt oder wenn die Altersgrenze für dich entscheidet, dass es jetzt vorbei ist mit dem Pfeifen.
Ja, finde ich, das ist ein richtig, ja, richtig guter Gedanke und auch jetzt zu dieser Corona-Lockdown-Zeit, da hatte ich ja auch einen Job, der, in dem ich gebraucht war und der auch
Ja.
notwendig war, hier systemrelevant war, um dieses wundervolle Wort zu benutzen. Und da habe ich mich halt auch natürlich wohl und privilegiert gefühlt, ne? Und anderen ist es ja nicht so gegangen, dass sie da noch diese Sicherheit hatten in
Ja.
ihrem Job. Und ich verstehe das als ganz große Sicherheit. Also jetzt auch heute, gerade auf die letzten 2 Jahre zurückgeschaut, weiß ich das umso mehr.
Sehr schön. Und wir alle wissen sehr zu schätzen, was du im Fußball schon getan hast und noch tust. Und ich weiß vor allen Dingen sehr zu schätzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Liebe Riem, ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke auch. Ich freue mich, dass ich bei dir dabei sein durfte, liebe Mara, und wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Und alles Gute auch an euch HörerInnen da draußen und wie immer ein großes Dankeschön für euer fortwährendes Interesse und eure lieben Mails. Ihr könnt euch gerne unter wortpiratin@marapfeiffer.de melden, wenn ihr Wünsche, Vorschläge, Ideen habt, wer hier auch mal zu mir in die Sendung kommen sollte. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur, passt auf euch und auf alle anderen auf und bis in 2 Wochen. Ciao!